Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 12. Februar 2023, gleich dem 23. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel Ein Blick auf das Buch Iranische Inseln im Persischen Golf. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Resolution des 22. Bahman-Marsches. Nationale Einheit ist die wichtigste Strategie, um den Feind zu besiegen. Breite Berichterstattung über den 22. Bahman-Marsch in den Weltmedien. Und Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. Revolutionsgarden sind Teil des Volkes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Resolution des 22. Bahman-Marsches. Nationale Einheit ist die wichtigste Strategie, um den Feind zu besiegen. Geschlossenheit, Einheit, Zusammenhalt, nationale Einheit, religiöse und revolutionäre Pflicht sind nach Meinung der Teilnehmer des 22. Bahman-Marsches die wichtigste Strategie, um den Feind zu besiegen. In einer landesweiten abgegebenen Erklärung am Ende des Fußmarsches anlässlich des 44. Jahrestags des Sieges der Islamischen Revolution erklärten die Fußmarschteilnehmer: Die Pro-Velayat-Nation betrachtet den Velayat-e-Faqih, Herrschaft des Rechtsgelehrten, das wertvollste Vermächtnis von Imam Khomeini, als die Säule der Islamischen Revolution und den Garanten für die Stabilität und Exzellenz der Islamischen Republik. Teilnehmer des 22. Bahman-Fußmarsches gaben bekannt: Wir nehmen uns den Ansatz des Revolutionsoberhaupts, das von Anfang der Unruhen an zwischen Randalierern und Hintermännern unterschied und von der Position der Stärke für eine Anzahl von Verurteilten eine Amnestie oder Haftminderung anordnete, zu Herzen und fordern alle Kultureinrichtungen und Institutionen auf, den revolutionären Wiederaufbau und die soziale Wiederherstellung und die Stärkung der Mentalität der Gesellschaft, insbesondere der Jugend, als ihre wichtigste kulturelle Strategie zu betrachten. Sie sollten zudem die Fakten der Revolution richtig erklären und entsprechend präsentieren und die Jugend davor schützen, in die Fallen böser intellektueller Strömungen und der Pläne ausländischer Spionagedienste zu tappen. Heute versuche die Satansfront, angeführt vom kriminellen Amerika und dem zionistischen Regime, in einer sehr komplexen kombinierten Krieg und mit Hilfe ihres Medienimperiums die bleibenden Elemente der Revolution zu verwässern und durch Lügenverbreitung und Tatsachenverdrehung, Verzweiflung, Instabilität und Zwietracht im Land zu erzeugen, hieß es in der oben genannten Erklärung weiter. Wir warnen die europäischen Länder davor, durch Einstufung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, IRGC, als eine Terrororganisation einen historischen Fehler zu begehen, weil wir es als eine Kriegserklärung an die iranische Nation betrachten und in diesem Fall sie dem IRGC in strategischer Meeresengen und in schwierigen Bereichen begegnen werden, hieß es dort. Am Ende wiesen die Teilnehmer auch darauf hin: Wir, die revolutionäre Nation, erklären zwar die Legitimität der Widerstandsfront und die Notwendigkeit, die unterdrückten Völker Palästinas, Libanons, Syriens und Jemens zu verteidigen und zu unterstützen, betonen aber die Stärkung der strategischen Tiefe des Systems der Islamischen Republik. Breite Berichterstattung über den 22. Bahman-Marsch in den Weltmedien. Verschiedene Nachrichtenagenturen und Medien haben mehrere Berichte über den 22. Bahman-Marsch 11. Februar veröffentlicht. Mit einer epischen und revolutionären Präsenz beim 22. Bahman-Marsch am Samstag bewies das iranische Volk einmal mehr, dass es nach wie vor zu den Idealen und Werten des Regimes und der Revolution steht. Der Yom Allah-Marsch am 22. Bahman fand dieses Jahr in 1400 Städten und 38.000 Dörfern im Iran statt und mehr als 6.000 iranische und ausländische Medienagenten berichteten darüber. AfB schrieb in einem Bericht, in den vergangenen 2 Jahren wurde das Gedenken an die Revolution von 1979 aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus hauptsächlich mit dem Auto durchgeführt, aber in diesem Jahr kamen viele Menschen trotz des kalten Wetters zu Fuß, um sich auf dem Azadi-Platz zu versammeln. AfB berichtete, dass Sejel-Raketen und Shahed 136 Drohnen rund um den Azadi-Platz in Teheran ausgestellt wurden. Bei der Veröffentlichung von Bildern des Marsches des iranischen Volkes schrieb Rasha Al-Yaum, das iranische Volk ging in großer Menge in Teheran und anderen Provinzen dieses Landes auf die Straße, um an den Feierlichkeiten vom 44. Jahrestag der Islamischen Revolution teilzunehmen. In einem Beitrag berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana über die Teilnahme von Millionen Iranern am Marsch zum 44. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution. Laut diesem Bericht gingen die Menschen im Iran auf die Straße, um zu betonen, dass sie von Generation zu Generation an den Grundprinzipien der Islamischen Revolution festhalten. Auch der jemenitische Fernsehsender Al-Masira übertrug direkt die Rede von Ebrahim Raisi, dem Präsidenten der Republik Iran, anlässlich des 44. Jahrestags des Sieges der Islamischen Revolution. Auch die irakische Webseite Shafaq News schrieb, Iraner nahmen am Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution auf dem Azadi-Platz in Teheran und den Straßen anderer Städte teil. Gleichzeitig berichtete das Al-Mayadeen-Netzwerk am Samstag live über den Marsch und stellte eine Live-Verbindung zu seinem in Teheran ansässigen Reporter her. Die Webseite dieses Netzwerks schrieb, in Teheran war eine große Menschenmenge auf die Straße gekommen, sodass die Länge der Menschenmenge 12 Kilometer betrug. Die Twitter-Seite von Al-Mayadeen veröffentlichte auch ein Video der Kundgebung und schrieb, was ist das Geheimnis der breiten öffentlichen Beteiligung am 44. Jahrestag der Islamischen Revolution im Iran? Die libanesische Webseite Al-Ahad reflektierte und berichtete ausführlich über den großen Marsch am Samstag und merkte an, Millionen von Menschen nahmen an den Straßen von Teheran und 1400 anderen Städten im Iran teil. Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. Revolutionsgarden sind Teil des Volkes. Das Korps der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, ist laut dem Generalstabschef der Streitkräfte ein Teil des iranischen Volkes und hat einen Platz in den Herzen dieses Volkes. Generalmajor Mohammad Bariri, Generalstabschef der Streitkräfte, erklärte in einem Gespräch am Rande des 22. Bahman-Marsches, 11. Februar, in Teheran, dass Sanktionen und Druck auf die Revolutionsgarden für das iranische Volk keine Bedeutung haben, außer dass es sie stärker macht. Die Menschen verfolgten ihre Ziele gemeinsam untereinander und mit dem IRGC, der Armee und den Streitkräften, die sie unterstützen, unterstrich der Zwei-Sterne-General. Die Feinde der Islamischen Republik Iran würden nichts gegen IRGC unternehmen können und die iranische Nation werde durch die Gnade Gottes die Ideale der Revolution vollständig verwirklichen, erklärte Generalmajor Bariri. Der Generalstabschef der Streitkräfte wies ferner auf Saddams Drohung hin, den Iran beim Marsch am 22. Bahman 1365 zu bombardieren und sagte, der diesjährige Marsch ähnelt dem Marsch am 22. Bahman jenes Jahres, als die Menschen den Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution in mehrfacher Zahl als in den Vorjahren feierten. Außenminister Amir Abdullahian. Menschen haben Feinden mit ihrer großartigen Präsenz beim Marsch am 22. Bahman eine starke Antwort gegeben. Das Hauptkapital des Landes sind nach Angaben des Außenministers der Islamischen Republik Iran die Menschen, die den Feinden mit ihrer großartigen Präsenz standhaft antworteten. In einer Rede am Rande des Fußmarsches anlässlich des Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution am 22. Bahman in Teheran wies Hossein Amir Abdollahian auf die Anwesenheit von Menschen bei diesem Marsch hin, dankte den Menschen und erklärte: Mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Anlässen, einschließlich des 22. Bahman-Marsches, haben die Menschen stets die Islamische Revolution und die Islamische Republik Iran immer großartig unterstützt. Laut dem iranischen Außenminister ist es die Pflicht der Regierung, die besten Bedingungen für die Menschen zu schaffen, und sie ist entschlossen, dies zu tun. Am Samstag schrieb Amir Abdollahian auf Twitter, auch als Antwort auf die Resolution des US-Kongresses zur Unterstützung der Munafirin-Gruppe, sogenannte Volksmujahedin: Die wertlose Resolution des amerikanischen Kongresses zur Unterstützung der Munafirin-Terroristengruppe habe einmal mehr bewiesen, dass sie den Terrorismus und das IS-Szenario als Instrument zur Zerstörung des Iran zu nutzen suchten. Das sei dieselbe Methode, die IS in den letzten Jahren verwendet habe, um Syrien und den Irak zu zerstören. In einer kürzlich beschlossenen Resolution haben 165 radikale Mitglieder des US-Kongresses die sogenannte Volksmujahedin und ihren Anführer unterstützt. Diese Resolution wurde von Tom McClintock, einem Republikaner im Kongress, eingebracht und von 165 radikalen amerikanischen Vertretern, sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Partei, unterstützt. AEOI-Leiter: Kerntechnologie spielt eine beschleunigende Rolle für den wissenschaftlichen Wohlstand. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation AEOI hat den Menschen im Iran versichert, dass alle AEOI-Mitarbeiter hart daran arbeiten, das Nuklearprogramm des Landes voranzubringen und dass die Nukleartechnologie eine beschleunigende Rolle für den wissenschaftlichen Wohlstand sowie andere Technologien spielt. Der AEIO-Leiter Mohammad Eslami sagte gestern am Rande der Feierlichkeiten anlässlich des 44. Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution: Gesegnet sei die Ehre, der Eifer und der Mut, die sie als Iraner haben, und dass sie die Feinde erneut entscheidend enttäuscht haben. Der Feind versuche, den Weg des Fortschritts zu blockieren und zu stören, indem er die falsche Adresse angebe, Ausreden und Anschuldigungen verwende, unterstrich Eslami. Sie erhöben Anschuldigungen wie die Herstellung von Atombomben, versteckte Ziele, nicht deklarierte Standorte und so weiter. Das seien alle Lügen. Das Hauptproblem sei die Macht, die im Schatten aufkommender Technologien entstehe und Länder aus der Vorherrschaft anderer Länder heraushole, fügte der AEOI-Leiter hinzu. Eslami sagte dann: Die Feinde versuchen, der Islamischen Republik, die Nukleartechnologie, diesen großen Reichtum zu entziehen. Assad wirft Westen Doppelmoral vor. Der syrische Staatschef Bashar al-Assad hat die Doppelmoral der westlichen Regierungen und die Politisierung ihrer humanitären Hilfslieferung für die Erdbebenopfer in seinem Land scharf kritisiert. Assad, der seinen Besuch in den von dem verheerenden jüngsten Erdbeben heimgesuchten Gebieten im Norden des Landes fortsetzte, sagte dort am Samstag bei seinem Besuch im Krankenhaus von Latakia, in dem Erdbebenopfer behandelt werden: Die westliche Doppelmoral ist nicht neu und sie gibt es schon seit 6 Jahrhunderten. Die Sonderberaterin der syrischen Präsidentschaft betonte auch, dass sich die USA und der Westen nicht um Menschenleben kümmern und dass alle ihre Behauptungen über die humanitäre Frage in Syrien Lügen sind. Laut der Nachrichtenagentur Sanaa sagte Batina Shaban am Samstag dazu: Wenn Sie die Wahrheit Ihrer Behauptung beweisen wollen, sollten Sie die willkürlichen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen sofort und bedingungslos aufheben und keine irreführenden Entscheidungen treffen, die darauf abzielen, nach der humanitären Katastrophe im Land einen falschen Eindruck von Humanität zu erwecken. Shaban erklärte: Die Situation in Syrien ist aufgrund des Erdbebens, das das Land erschütterte, schwierig, und aus diesem Grund hat der Ministerrat gestern beschlossen, die betroffenen Gebiete in den Provinzen Aleppo, Latakia, Hama und Idlib zu Katastrophengebieten zu erklären. Sie fügte hinzu: Was die Situation verschlimmert, sind die willkürlichen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der Vereinigten Staaten und Europas, die die Entwicklung syrischer Werkzeuge und Methoden verhindern, um den Menschen unter den Trümmern zu helfen. Die Amerikaner behaupten, sie hätten die Hilfe zugelassen. Abschließend erklärte Shaban, die Welt habe sich verändert und Syrien stehe neben Russland, China und Ländern, die an ihrer Souveränität und unabhängigen Entscheidungsfindung festhalten, auf der richtigen Seite der Geschichte. Syrien betrachte die multipolare Welt als das Bedürfnis der heutigen Menschheit, die Hegemonie des Westens zu beenden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran schneit es bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4, Mashhad 4, Isfahan 4, Shiraz 11 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es geht weiter mit der Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Hörerfreunde, nach der Wiederholung der letzten Hörerpostsendung am vergangenen Sonntag wollen wir heute wieder zu einer Hörerpostsendung zusammenkommen, wenn sie auch kürzer ist, als sie sein sollte. Wir bedanken uns bei Heinz Günther Hessenbruch, Alfred Albrecht und O.M. Bernseiser dafür, dass es überhaupt eine weitere Sendung gibt. Bevor wir aber auf die eingetroffene Post eingehen, wollen wir etwas zu den wirklich erschütternden Ereignissen in der Türkei und in Nordsyrien sagen. Ereignisse, die uns betroffen und sprachlos machen. Wir meinen die schweren Erdbeben, die sich am Montag in dieser Region ereignet haben. Wir, die wir weit davon entfernt sind, sind dennoch zutiefst betroffen. Wie mag es dann den Menschen ergehen, die das direkt miterlebt haben und miterleben? Unfassbar, mit welchen Situationen wir Menschen im Leben konfrontiert werden. Ähnliche Naturkatastrophen haben sich ja auch bei uns in Iran abgespielt, wie mehrere Erdbeben und Flutkatastrophen oder bei Ihnen in Deutschland die Flutkatastrophe im vorletzten Sommer im Ahrtal und der Region. Warum werden wir Menschen mit solchen Katastrophen konfrontiert, die das menschliche Vorstellungsvermögen und seine Kräfte und Gefühle übersteigen und überfordern? Wir wissen die Antwort auf solche Fragen natürlich auch nicht. Aber im Heiligen Koran gibt es eine Sure, die sich mit dem Beben der Erde beschäftigt. Die deutsche Übersetzung dieser relativ kurzen Sure mit 8 Versen, die Nummer 99 in der Auflistung der 114 Koransuren trägt, lautet: Wenn die Erde von ihrem Beben erschüttert wird und ihre Lasten von sich gibt und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie aussagen, was sie zu berichten hat, da ihr Herr ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen getrennt hervorkommen, um ihre Werke zu sehen. Wenn einer das Gewicht eines Staubkorns an Guten getan hat, wird er es zu sehen bekommen. Und wenn einer das Gewicht eines Staubkorns am Bösen getan hat, wird er es zu sehen bekommen. Diese Koransure ist eine Mahnung für uns Menschen und das beschriebene Beben in dieser Sure soll die Zeit der Auferstehung und des jüngsten Gerichts anzeigen. An jenem Tag des jüngsten Gerichts werden wir Menschen in Gruppen eingeteilt und uns werden unsere Taten im irdischen Leben vor Augen geführt, gleich welcher Religion wir angehören oder ob wir keiner Religion angehören. Wenn es uns auch nicht gefällt oder nicht in unsere Vorstellungen passt, so sind doch die Naturkatastrophen eine Mahnung für uns Menschen, uns nicht vom irdischen Leben mit seinen Verlockungen verleiten zu lassen und die Macht und Stärke unseres Schöpfers nicht zu leugnen. Diese Koransure zeigt auch die Ohnmacht von uns Menschen auf gegenüber der göttlichen Allmacht.
wir Menschen, die wir in der heutigen Zeit glauben, wie weit unsere Wissenschaft und unser Wissen entwickelt sind, stehen angesichts solcher Ereignisse doch sehr hilflos und ohnmächtig da. Sollte uns das nicht endlich auch Anlass geben, mit den Kriegen aufzuhören, die zusätzlich zu solchen Katastrophen noch mehr Leid für uns Menschen bringen? Ist das Kriegen und Töten auf mutwilliger Basis nicht in Wahrheit ein Zeichen der Primitivität von uns Menschen? Nach Jahrhunderten und Jahrtausenden der Metzelei untereinander? Das sind Fragen, die wohl auch weiterhin unantwortet bleiben. Beten wir trotzdem dafür, dass diejenigen, die sich Aufrüstung und Krieg zum Ziel genommen haben, endlich zur Einsicht kommen. Kommen wir nun zur Hörerpost. Gestern wurde bei uns der 44. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution am 22. Bachmann, 11. Februar, gefeiert. O.M. Bernd Seiser hat das auch in seiner Mail erwähnt. Insgesamt lautet sie so: Sehr geehrte deutsche Redaktion, für die Berichterstattung bei Wir und unsere Hörer vom 29. Januar mit Wiederholung am 5. Februar über unser Zoll- und Postzustellungsproblem möchte ich mich auch im Namen unseres RTI-Hörerclubs Ottenau herzlich bedanken. Zum heutigen 44. Jahrestag der Revolution im Iran sende ich freundliche Grüße. So ein Feiertag wäre doch ein schöner Anlass, den Hörern auch mal eine Freude zu machen und endlich die lange anstehenden QSL-Karten auszufüllen und zu schicken. Mit freundlichen Grüßen aus dem leider noch immer frostig kalten Ottenau, Bernd Seiser. Besten Dank, lieber Herr Seiser. Es ist gar keine abwegige Idee, die Sie da in Ihren Zeilen zum Ausdruck bringen. Ob sie hier in Teheran gehört wird, ist natürlich eine andere Frage. Wir geben sie auf jeden Fall weiter und würden uns freuen, wenn Ihnen der Wunsch erfüllt werden kann. Herr Seiser hat in seiner Mail ja auch noch das Zoll- und Postgebührenproblem erwähnt. Unser Hörerfreund Alfred Albrecht hat in diesem Zusammenhang seine persönlichen Erlebnisse geschildert und sie seinem Empfangsbericht vom 29. Januar 2023 beigefügt. Das Zollproblem mit einer Geschenksendung hatte ich vor ein paar Jahren schon. Damals musste ich deswegen zum Hauptzollamt nach Freiburg fahren. Ich musste dort ebenfalls das Paket in Gegenwart des Zollbeamten öffnen und mit ihm eine rege Diskussion führen. Ich zeigte ihm ein Schreiben der Rundfunkstation und zwei QSL-Karten. Schlussendlich meinte der Zollbeamte, dass das Porto bestimmt höher ist als der Wert der Geschenksendung. Ich bejahte und konnte dann das Geschenk mitnehmen. Jetzt bin ich vom Vorgang mit dem Zoll, den Hörerfreund Bernd Seiser geschildert hat, auch betroffen. Auf dem Umschlag der Sendung war ein niedriger Wert in US-Dollar angegeben. Wie der hohe Betrag in Euro zustande gekommen ist, aus welchem dann die vom Postboten verlangten Einfuhrabgaben ermittelt worden sind, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Die Post hat wohl aus einer Portion Ahnungslosigkeit und Willkür gehandelt. Die Sendung habe ich an den Absender zurückgehen lassen, leider. Eigentlich wollte ich heute auf unserer Grasfläche die kleinen Bäume schneiden, aber dieses Vorhaben muss ich wegen des kalten Wetters auf einen anderen Tag verschieben. Ich habe ja noch etwas Zeit. Herzliche Grüße, Alfred Albrecht. Solche persönlichen Schilderungen machen die genannten Probleme anschaulich und besser verständlich. Hoffentlich lässt sich die Post von den hohen Gebühren abbringen. Vielen Dank, lieber Herr Albrecht, für die Mitteilung Ihrer eigenen Erfahrungen. Das ist wirklich hilfreich. Schönen Dank auch für einen weiteren ausführlichen Empfangsbericht. Ansonsten wünschen wir Ihnen noch viel Freude bei der Baumpflege und Betätigung in der freien Natur. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt kommt die Mail von Heinz-Günther Hessenbruch, die mit seinen Januarberichten hier schon Anfang Februar eingegangen ist. Guten Tag, liebes Team von IREB. Schon wieder ist ein Monat vorbei. Es ist der erste Monat des Jahres 2023. Ein Jahr, das wir so hoffnungsvoll erwartet haben. Ein Jahr, das regulieren sollte. Doch leider sind dazu nicht einmal die Ansätze sichtbar. Es ist nahezu unmöglich, sich ein objektives Weltbild und von den Ereignissen um sich herum zu machen. Die Berichte und Meinungen der Medien, die wir zur Verfügung haben, sind zu unterschiedlich. Aber eines steht fest: Wir Menschen haben in den tausenden von Jahren, in denen wir hier auf dem blauen Planeten ansässig sind, erbärmlich versagt. Es gelingt nicht schlicht und einfach, in Frieden zu leben. Es gelingt uns nicht, alle Menschen zu ernähren, obwohl für alle ausreichend Nahrung da ist. Die mörderischen Kriege und Massenmorde sind uns eigentlich nicht würdig. Wir sind doch Menschen. Es läuft falsch mit uns. Wir glauben viel zu viel und wissen viel zu wenig. Es ist gut, dass es in dieser Zeit Ihre Sendungen und Beiträge gibt. Man kann abschalten und ausspannen und einfach IREB hören. Jeder findet etwas in Ihren Beiträgen. Sage einfach mal Dankeschön und hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben. In dem Sinne, alles Gute und Gottes reichen Segen. Ihr Heinz-Günther Hessenbruch. Herzlichen Dank, lieber Herr Hessenbruch, für alle Zeilen. Wir freuen uns in dieser schwierigen Zeit, dass es doch noch Hörerfreunde gibt, denen etwas an unseren Sendungen gelegen ist. Danke auch, dass Sie es zum Ausdruck bringen. Ansonsten sind Sie ja auch auf unserer Seite. Damit meinen wir die Hörerpostredaktion. Denn auch Sie finden, dass die mörderischen Kriege und Massenmorde uns Menschen eigentlich nicht würdig sind. Wenn das die Verantwortlichen endlich auch mal einsehen würden, dann wären wir einen wichtigen Schritt weiter. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute von Ihnen, liebe Hörerfreunde, und wünschen wie immer Chodo Hoffes, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun unser Musikstück Shahre Farang, vorgetragen von Mohammad Etemadi.
زندگی شهر فرنگ قصه ماه و پلنگ من و تو خوب میدونیم شهر فرنگ از همه رنگ نمیگم اسب تو زین کن تو خمه کو کوچه کمین کن، قصه یه دشنه و شب حقیقت زندگی جنگه. گاهی جدی گاهی بازی، گاهی باید جون به بازی، زنده بودن مثل مرگه وقتی پای ناموننگه. کی میگه بازنده رو باغه ولی پرنده شیره؟ شیر اونه که زخم روباهو به چیزی نمیگیره. کی میگه بازنده روباهه ولی پرنده شیره؟ شیر اونه که زخم روباهو به چیزی نمیگیره. گاهی باختن گاهی بردن، گاهی سوختن گاهی ساختن، تو مرام عاشقانه گاهی بردن میشه باختن. وقتی که تنگ غروبه گفتن از فردا چه خوبه، تپش قلب من و تو در پردا رو میکوبه. زندگی شهر فرنگه، قصه ماه و پلنگه، من و تو خوب میدونیم شهر فرنگ از همه رنگه.
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Einblick auf das Buch Iranische Inseln im Persischen Golf.
Wiederholen gewisse Länder am Persischen Golf falsche Behauptungen über die Inseln Abu Musa, Kleintump und Großtump. Und anstatt bei der Verwaltung dieses großen Meeres zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren und für Freundschaft und Verbundenheit zu sorgen, lassen sich in die Intrige der Weltmächte treiben. Es ist verwunderlich, dass in diesem Konflikt manchmal andere Länder ihnen zustimmen und damit dazu beitragen, dass die Geschichte verfälscht und Lüge erzählt wird. Iran ist das größte Land am Persischen Golf. Einem Meer mit einer durchschnittlichen Tiefe von 35 Metern im Süden Irans und sein tiefster Tal in der Nähe der Straße von Hormuz erreicht etwa 100 Meter und sein Abhang liegt im Golf von Oman. Der Persische Golf ist 200 bis 300 Kilometer breit und hat eine Fläche von etwa 226.000 Quadratkilometern. Die im Persischen Golf gelegenen Inseln können als Abfolge von Küstengebirgen in dieser Region betrachtet werden, die sich bis ins Meer erstrecken. so dass seine hohen Ziele über dem Meeresspiegel stehen und dass der untere Teil dieser Meeresberge mit Wasser bedeckt ist. Dieser Teil kann als Unterwasserfelsen oder Kontinentalplateau der Inseln bezeichnet werden. Basierend auf der Einteilung der geologischen Perioden entstanden die Inseln im Persischen Golf nach der Entstehung der Alpen und ihrer Fortsetzung in Iran, also Alborz und Zagros, und dann die Entstehung des Persischen Golfs etwa in der Mitte der dritten geologischen Periode vor 30 Millionen Jahren. Obwohl die Zahl der kleinen und großen Inseln im Persischen Golf viel größer ist, als die Menschen wissen oder in historischen Dokumenten erwähnt werden, haben dennoch nur wenige dieser Inseln einen militärischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Wert und Bedeutung. Unter den iranischen Inseln im Persischen Golf, insbesondere den Inseln an der Mündung der Straße von Hormuz, nehmen die sechs Inseln Hormuz, Hengame, Reshm, Lark, Kleintomb und Großtomb sowie Abu Musa eine besondere strategische Position ein. Die Insel Abu Musa liegt im Osten des Persischen Golfes, 75 Kilometer von Bandar Abbas entfernt, hat eine Fläche von mehr als 12 Quadratkilometern. Ihr höchster Punkt ist 110 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Insel hat Süßwasserbrunnen und die Niederschlagsmenge beträgt mehr als 100 mm pro Jahr. Die Insel Großtomb hat eine Fläche von 11 Quadratkilometern und ihre Entfernung zu Bandar Lenge beträgt 55,5 Kilometer. Ihr höchster Punkt ist 53 Meter über dem Meeresspiegel. Die Niederschläge auf der Insel sind nicht sehr bedeutend und einige Süßwasserbrunnen wurden vor 50 Jahren gegraben. Die Insel Kleintomb hat eine Fläche von etwa 2 Quadratkilometern und ist 50 Kilometer vom Bandar Lenge entfernt. Diese Insel hat kein Trinkwasser. Der Boden ist teilweise sandig und felsig. Diese drei Inseln gehörten historischen Dokumenten zufolge sowohl in der Antike als auch in der islamischen Zeit Iran und den Monarchen von Hormuz und den Küstenemiren des nördlichen Persischen Golfs. Die Briten besetzten die Insel Abu Musa und zwei weitere Inseln mit den gleichen Kolonialmethoden, die sie in Bahrain während der Qajar-Ära im Jahr 1891 anwendeten, wogegen vom Iran und dem Herrscher von Bandar Lenge immer protestierten. Schließlich hisste Haji Muhammad Mahdi Malik At-Tajar Bushehri, dem die Regierung von Bandar Lenge anvertraut wurde, dort die iranische Flagge. Seit 1898, als Lord Curzon mit dem Titel Vizekönig von Indien Englands Kolonialaktionen im Persischen Golf durchführte, drang die britische Flotte in den Persischen Golf ein und eroberte dessen Südküste. Auf diesen iranischen Inseln wurde auch die britische Flagge gehisst, was in den Jahren 1904 bis 1905 einen starken Protest Irans und Muzaffaruddin Shahs hervorrief. Seit 21. März 1926 weht nach diplomatischen Bemühungen Irans die iranische Flagge auf diesen drei Inseln und die Herrscher und Gouverneure von Bandar Abbas und Bandar Lenge haben sie überwacht. England erinnerte jedoch gelegentlich seinen Marionettenscheich in Sharjah, VAE, an den Besitz der genannten Inseln. Auf Veranlassung der britischen und kolonialen Lehren baute Scheich von Sharjah einen Pier mit einem Leuchtturm in einer Ecke der Insel Abu Musa. Nach Stromerzeugung beanspruchte er die Souveränität über die Insel. Bis in die 1960er Jahre stand die Insel unter der Herrschaft Sharjahs. Iran erhob jedoch beim Abzug der britischen Streitkräfte aus der Region Anspruch auf sie und begründete dies mit historischen Gegebenheiten. Großbritannien hatte im Jahre 1903 bis 1904 mehrere iranische Inseln, darunter Abu Musa, besetzt und diese dann später unter die Hoheit unter anderem von Sharjah gegeben, um Iran zu schwächen. In einem Vertrag konnten sich Iran und Sharjah 1971 auf keine eindeutige Hoheit einer Seite über die Insel verständigen. Iran konnte sich aber durchsetzen und Truppen auf Abu Musa stationieren, die Abu Musa seitdem kontrollieren. Schließlich kamen nach dem Ende des Falls Ende des Jahres 1971 die Inseln Abu Musa, Großtump und Kleintump unter die Kontrolle Irans. Seitdem wiederholen manchmal einige der Scheichtümer am Persischen Golf Ansprüche auf die Insel Abu Musa. Anstatt bei der Verwaltung dieses großen Meeres zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren und für Freundschaft und Verbundenheit zu sorgen, fallen sie unter die politischen Verschwörungen der Weltmächte. Seit vielen Jahren sind der Persische Golf und seine iranischen Inseln Gegenstand von Hunderten von Buchtiteln, Dutzenden und Aberhunderten von Forschungsprojekten und unzähligen Artikeln. Das Buch »Iranische Inseln im Persischen Golf«, die erste Wiederherstellung der iranischen Souveränität über Großtump, Kleintump und Abu Musa 1951 von Masoud Kohestani-Nejad, ist einer von Hunderten von Buchtiteln und Forschungsprojekten in diesem Zusammenhang. Das Hauptaugenmerk des Buches liegt auf den in den Studien vernachlässigten Ereignissen rund um den Persischen Golf und der Wiederherstellung der allseitigen Souveränität Irans über die Inseln Tunb und Abu Musa im Januar-Februar 1951. Was in diesem Buch diskutiert und erforscht wurde, sind zwei miteinander verbundene Themen, nämlich die Situation der iranischen Inseln im Persischen Golf in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zur Untersuchung und Analyse des Ereignisses Anfang Februar 1951 und der Wiederherstellung der Souveränität Irans über die drei Inseln. Dieses Buch ist in 11 Kapitel gegliedert und befasst sich anhand von Dokumenten mit der krisenschürenden Politik der britischen Regierung in der Region des Persischen Golfs sowie mit den Maßnahmen Irans zu ihrer Bewältigung. In einem Teil dieses Buches lesen wir: In vielen Ländern des Persischen Golfs gibt es territoriale Streitigkeiten. Die Frage der Klagen gegen die drei iranischen Inseln Großtump, Kleintump und Abu Musa ist jedoch eine der umstrittensten dieser Streitigkeiten. Die sehr ernsthafte und kontinuierliche Verfolgung der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, bei diesen Rechtsstreitigkeiten und die unverantwortliche Unterstützung der arabischen Länder, insbesondere der Mitglieder des Persischen Golf-Kooperationsrates und das Unwesen transregionaler Mächte wie England, wurden mehrfach von der iranischen Regierung beanstandet. Eine Behauptung, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts von den Briten unter dem Titel der Unterstützung der Rechte der Scheichs von Sharjah und Ra's al-Khaimah erhoben wurde, stand immer den entscheidenden Positionen der iranischen Regierung gegenüber. Aufgrund der begründeten Einwände Irans gegen diese Behauptungen wurden diese Inseln 1971 an Iran übergeben. Nach den verfügbaren historischen Dokumenten standen die drei Inseln im Persischen Golf immer unter der iranischen Souveränität. Die iranische Regierung, die seit 1887 die britische Kolonialeinmischung auf den drei Inseln bemerkte, ergriff bis 1971 viele Maßnahmen, um ihre Souveränität über die drei Inseln zu verteidigen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Übermittlung von mehr als 100 Notizen und Protestbriefen an England und praktische Maßnahmen wie das Entsenden von Informanten und Inspektoren sowie Hubschrauberpatrouillen auf diesen Inseln in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach 100 Jahren andauernder Diskussion und Auseinandersetzung zwischen den iranischen Regierungsbehörden und den Briten und einen Tag vor dem Abzug der britischen Streitkräfte und zwei Tage vor der offiziellen Entstehung der Vereinigten Arabischen Emirate wurde endlich am 29. November 1971 die Souveränität Irans über die Insel Abu Musa auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Iran und Scheich von Sharjah, anerkannt, und die iranischen Streitkräfte sind in die drei Inseln eingedrungen. Die iranische Regierung betrachtete die Inseln als feste Teile seines Territoriums und war nicht bereit, sie zu kaufen oder zu mieten. Besonders im Fall von Großtump und Kleintump, wegen ihrer Nähe zur iranischen Küste. Nach dem Völkerrecht und der Seerechtskonvention sowie auf der Grundlage der Beschlüsse zur Entkolonialisierung und zum Rückzug der Kolonisten aus den besetzten Gebieten traten diese beiden Inseln rechtlich Iran bei. Selbst die britischen Verhandlungsführer betrachteten sie auch als iranisch. Daher war Iran nicht bereit, irgendeine Art von Diskussion über die Großtump und Kleintump zu führen. Aber er war bereit, dem Emir von Sharjah im Fall Abu Musa finanzielle Hilfe zu leisten. In dieser Hinsicht erklärte sich Iran bereit, Scheich von Sharjah mit jährlich 1,5 Millionen britischen Pfund zu helfen, was ein Zeichen des guten Willens Irans war und nichts mit der Legitimität und dem Besitz von Abu Musa durch die Emirate zu tun hatte. Iran weigerte sich aber auf Drängen der britischen Regierung, ähnliche Finanzhilfe an den Herrscher von Ras al Khaimah für die beiden Tumps zu leisten. In diesem Buch werden einige der historischen, geografischen und rechtlichen Gründe für die Falschheit der Behauptungen über diese Hilfsmittel diskutiert. So wird etwa die Vertragsklausel erwähnt, wonach die beiden Inseln Tums in der nördlichen Hälfte des Persischen Golfs und vollständig im iranischen Teil des Meeres liegen. Nach dem iranisch-englischen Verständnis Mitte der 1960er Jahre gehören die in der nördlichen Hälfte des Persischen Golfs gelegenen Inseln zu Iran und die in der südlichen Hälfte des Persischen Golfes gelegenen Inseln zu arabischen Ländern. Auf jeden Fall zeigt der Autor des Buches »Iranische Inseln im Persischen Golf«, wie andere wertvolle historische Bücher anhand historischer Dokumente, geografischer Karten, insbesondere anhand offizieller Dokumente, Verwaltungsberichte und Fußnoten des britischen Außenministeriums und des Amtes für indianische Angelegenheiten in England im 17. und 18. Jahrhundert und größtenteils im 19. Jahrhundert die Souveränität Irans über die drei Inseln. Unter den offiziellen und halboffiziellen Karten können wir einige Beispiele nennen. Karten und Bücher der britischen Admiralität unter dem Titel Meeresführer Persischer Golf. Die Karte des britischen Kriegsministeriums von 1887 und die Karte des britischen Sicherheitsministeriums von 1886. Die Sir Edmund Wolfe im Namen der Königin von England Nasiruddin Shah überreichte, sowie eine Karte, die die Navigationssituation im Persischen Golf beschreibt, wurde im Jahr 1786 von John McClure erstellt. Karte des britischen Verwaltungsministers in Indien, Captain C.B.S. St. John im Jahr 1876 und die Farbkarte Irans von 1897 vom Survey Office des indischen Außenministeriums, UK. Es ist interessant, dass auf all diesen Karten die Inseln Großtump, Kleintump und Abu Musa in der Farbe des Hauptterritoriums Irans sind.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.